Wer von euch kann denn nachts gut schlafen? Okay. Nicht so ganz alle. Ja, okay, manche können wegen den Kindern nicht so gut schlafen, aber sonst schlafen sie wie ein Stein. Das gibt's auch. Aber ich meine jetzt mal eher so, weil einen irgendwelche Gedanken umtreiben oder was auch immer, hört man ja immer wieder, dass da etliche gibt, die nicht gut schlafen können, weil man immer irgendwas im Kopf hat. Aber selbst wenn du gut schlafen kannst, kannst du auch noch gut schlafen, wenn du in großer Bedrängnis bist und dann noch andere zusätzlich kommen und dich entmutigen wollen. Ja, dass Gott dir da jetzt sowieso nicht helfen wird. Gott hätte sich ja von dir abgewandt wegen deiner Schuld. Er könnte dich nicht mehr lieben oder irgend sowas. Ja, also du hast irgendwie ein großes Problem. Und dann stichelt der Teufel noch zusätzlich da dazu, dass du es bei Gott verscherzt hättest. Und so langsam fängt so der Zahn des Unglaubens an, an dir zu nagen. Und dein sonst so sicheres Glaubensfundament beginnt zu wackeln. Und so langsam breitet sich dann bei dir die Verzweiflung aus. Kennst du sowas? Ja, wenn zum Beispiel du einen Familienangehörigen verloren hast, in einer Depression steckst, die Kinder gerade unmöglich sind, du deinen Job verloren hast, finanzielle Schwierigkeiten drohen, Eheprobleme da sind oder irgend sowas. Und dann kommt noch so on top so eine geistliche Not dazu, wo es dann heißt, schon in den großen Problemen, ja, jetzt wird Gott dir sowieso nicht mehr helfen, weil du hast gesündigt oder was auch immer. Wenn sowas da ist, was tust du? Was machst du dann? Unter anderem davon handelt Psalm 3, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, nachdem ich beim letzten Mal über Psalm 2 gepredigt habe. Dieser Psalm 3 handelt von einem konkreten, lebensbedrohlichen Problem von König David, der dann auch diesen Psalm geschrieben hat. Und damit wird uns schon sehr detailliert die größte Anfechtung unseres Herrn Jesus vorgestattet. In diesem Problem, das der David auch, oder in dieser Anfechtung, die der David hatte. Und in dem, wie Gott jetzt hier eingreift, oder damals bei dem David eingegriffen hat, soll es auch uns einen Ausweg zeigen und neuen Glaubensmut geben. Ja, so dass es dann wirklich ein Segen ist für uns, wenn wir nachts nicht wach liegen und grübeln, sondern wirklich selbst in Problemen gut schlafen können mit einem Gottvertrauen. Ich will uns diesen Psalm 3 einmal vorlesen. Vorher noch eine Info. Hier kommt zum ersten Mal was vor in den Psalmen, und zwar gleich dreimal, dieses Sela. Ja, manche Bibeln haben das als Wort ausgeschrieben, meistens so kursiv Sela, manche haben so zwei Querstriche. Man übersetzt es nicht, weil man einfach nicht genau weiß, was es bedeuten soll. Ja, man ist sich auch einfach nicht ganz sicher. Wahrscheinlich soll es keine Pause meinen, sondern irgendwie so eine Intensivierung. Also dass jetzt zum Beispiel die Musik mehr wird oder es ein Zwischenspiel gibt. Man weiß es einfach nicht genauer. Hier kommt es jetzt auf jeden Fall dreimal vor in unserem Psalm. Und mehr kommt es auch nie vor. Also drei ist wirklich das Häufigste. Ich lese uns den Psalm vor. Psalm 3, ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Selah. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Selah. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht Zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr. Rette mich, mein Gott, denn du hast alle Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Selah. Ich will zum Beginn nochmal beten. Vater, wir wollen jetzt von deinem Wort lernen und dich bitten, dass du zu uns das redest, was, wofür du dein Wort auch hast aufschreiben lassen. Wirk bitte durch deinen Heiligen Geist dabei jetzt an uns. Mach dich bitte groß unter uns. Danke dir. Amen. Für mich den Psalm beschrieben, Glaubensmut bei geistlicher Entmutigung. Glaubensmut bei geistlicher Entmutigung. Und will nach so dieser Überschrift, nach diesem historischen Hintergrund, euch dann anhand von drei Abschnitten zeigen, um was es darin geht. Nämlich zuerst ist es die entmutigende Situation, vom Feind umringt, Vers 2 und 3. Dann haben wir das feste Gottvertrauen, von Gott getragen, Vers 4 bis 8. Und zum Schluss noch in Vers 9 die Rettung, Gottes Segen, also die entmutigende Situation, das feste Gottvertrauen und die Rettung. Zuerst mal kurz nochmal so zum historischen Hintergrund. Da gibt uns ja jetzt dieser Psalm auch eine ganz konkrete Angabe in Vers 1. Wir haben bisher gesehen, in den vorigen Predigten, Psalm 1 und Psalm 2 sind das Eingangstor in den Psalter und die zeigen uns, wie wir die ganzen Psalmen verstehen und auch beten sollen, wobei gerade diese ersten zwei Psalmen gar keine Gebete sind, wie so sonst so die meisten, wie wir es meistens irgendwie so denken, aber das sind zum Beispiel keine Gebete, sondern Lehrpsalmen. Aber jetzt Psalm 3 als dann so der eigentliche Beginn nach dieser Einführung, der eigentliche Beginn der Psalmen ist ein Gebet. Das sehen wir dran in Vers 2, dann geht so los mit Herr. Da wird Gott angesprochen und wird dann zu ihm gebetet. Vielleicht ist es das Morgengebet von David nach dem Tag, als er aus Jerusalem geflohen ist. Das könnte aus Vers 6 hervorgehen. Aber es ist einfach nicht ganz genau klar. Aber wie kam es dazu, dass er denn überhaupt fliehen musste? Die Überschrift, die führt uns da zu 2. Samuel 15 bis 19. In den 5 Kapiteln wird uns beschrieben, auf was dieser Psalm hier Bezug nimmt. Der David wird den danach wahrscheinlich geschrieben haben. Oder eben ja sogar noch mittendrin. Nachdem David mit der Bathseba gesündigt hatte und deswegen sogar noch ihren Mann, den Uriah, ermorden hat lassen, hat Gott ihm durch den Propheten Nathan eine Botschaft geschickt und hat gesagt, David, das Schwert wird jetzt nicht mehr aus deiner Familie weichen. Das heißt, es wird immer Streit und Probleme in deiner Familie geben. Und deswegen sind dann auch solche Geschichten passiert, wie zum Beispiel, dass Davids ältester Sohn, der Amnon, seine Halbschwester, die Tamar, geschändet hat. Dafür wiederum von dem Absalom, um den es hier auch geht in dem Psalm, von dem Absalom, dem dritten Sohn Davids, wo wiederum getötet wurde als Rache, weil der Absalom war der direkte Bruder zu der Tamar. Und er hat dann den Amnon getötet. Und David hat nichts gemacht. Er hat tatenlos zugesehen, hat es ungestraft gelassen. Der Absalom war abgehauen danach zu seinem Opa. Das war der König von Geshur. War ins Ausland abgehauen. Aber mittlerweile wieder zurückgekehrt, hat es sich so formal mit seinem Vater, dem David, ausgesöhnt und hat jetzt wieder da gelebt. Und trotzdem hat er dann eine Verschwörung geplant und hat langsam immer mehr Aufständische um sich gesammelt, unter anderem den engsten und schlausten Berater von dem König David, nämlich den Ahitophel. Und irgendwann hat er gedacht, er hat jetzt genügend Aufständische, hat dann ein großes Fest veranstaltet und da hat er dann alle ausrufen lassen, Absalom ist jetzt König, und hat somit die Revolution oder den Putsch erfolgreich gemacht. Kommt euch das irgendwie so bekannt vor, von dem engsten Freund verraten zu werden? Bei wem war es noch so? Bei uns im Herrn Jesus, gell? Mit dem Judas. Der Judas, der handelt hier ganz genau so wie der Ahitophel, hier in der Geschichte von dem David als engsten Berater. Und wir werden sehen, so die folgende Geschichte, die wird uns da noch ganz viele weitere Parallelen und Vorschattungen auf das Leben Jesu zeigen. Also David es mitbekommt, dass hier ein Putsch im Gange war, ruft er schnell alle seine Vertrauten zusammen und sie fliehen aus Jerusalem, sodass die Stadt dann nicht noch angegriffen wird und da jetzt quasi keine Zivilisten umkommen. Hat allerdings einige von den Vertrauten zurückgelassen, dass die ihm dann vor Ort helfen können. Und wie auch dann Christus an dem Tag vor seiner Kreuzigung über den Kidronbach auf den Ölberg nach Gethsemane gegangen ist, so ist auch der David geflohen mit seinen Leuten über den Kidron und über den Ölberg und weiter. Und dann lesen wir in 2. Samuel 15, Vers 23 folgendes. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberging. Dann ging der König über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. Könnt ihr euch erinnern, wie Jesus zum Kreuz ging? Auch unter den Weinen von etlichen aus dem Volk. Kann man nachlesen in Lukas 23, Vers 27. Auch wieder so eine Parallele. Hier dieser Auszug aus Jerusalem raus. Aber durch Gottes Hilfe und auch die Mitwirkung von diesen engen Vertrauten wird letztlich der Plan von dem Ahitophel, nämlich jetzt gleich dem David nachzujagen und ihn gleich zu besiegen, dieser Plan wird vereitelt und es war für den Ahitophel so schlimm, dass er sich erhängt, genauso wie derjenige, den er schon vorausschattet. 1000 Jahre später wird sich nämlich auch der Judas erhängen, nachdem er genauso ein Verräter war und seinen Herrn verraten hatte. Später kommt es dann trotzdem zum Kampf und der Absalom, der wird geschlagen und stirbt dabei und der David bleibt König. Das ist so grob die Geschichte, die uns da erzählt wird und auf die der Psalm auch Bezug nimmt, der Psalm 3. Und wir sehen, gleich am Anfang in den Psalmen wird so ein häufiges Motiv uns vorgestellt, was ganz, ganz viel in den Psalmen vorkommt. Nämlich, der Gottlose verfolgt den Gerechten. Und dieser Gerechte muss dann fliehen. Ja, die Kinder Gottes müssen oft fliehen, suchen dann aber bei Gott Zuflucht und Gott hilft ihnen. Das ist so ein ganz, ganz häufiges Motiv in den Psalmen. Und das alles soll uns schon vorausschattend das Leben des Messias zeigen, damals schon zur Zeit von David. Und deswegen ist es auch alles so passiert. Deswegen hat Gott auch sein Leben, das Leben Davids, so gelenkt, dass uns viel vorausgeschattet, viel schon mal gezeigt wird, wie das Leben des Messias sein wird. Und deswegen haben wir auch so viele Davidsgeschichten, weil Gott das an ihm eben so deutlich machen wollte. Gott hat sein Leben gelenkt, sodass uns das Leben Jesu darin schon gezeigt wird. Und wir haben somit hier in dieser Geschichte eine indirekte Prophetie oder durch diese Geschichten, beziehungsweise oder eine weissagende Geschichte haben wir hier. Und so auch bei diesem Psalm, was dem David hier was passiert, das zeigt uns das größere Bild des versprochenen Retters. Und so wie Gott dann bei dem David geholfen hat, so würde er es dann auch bei seinem Messias tun, dem größeren David. Und jetzt kommt's zu uns. Und wenn du zu diesem größeren David gehörst, zu Christus, dann hilft er dir auch so. Das ist nämlich dein Platz in den Psalmen. Ja, in den Psalmen, da geht's nicht in erster Linie um dich. Ja, hier ging's mal in erster Linie um den David. Oder jemand anderes, ja, so ausgehend von den Leuten damals, in dem Psalmen häufig dem David, ausgehend von zum Beispiel David, geht's immer um Christus. Aber wenn du in Christus bist, dann kannst du es in zweiter Linie also auf dich anwenden. Und das wollen wir jetzt auch tun, uns diesen ersten Part, die Verse 2 und 3 angucken, die entmutigende Situation, nämlich er war von Feinden umringt. Ich lese uns nochmal vor. Er betet: Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. In all seinen Problemen, wahrscheinlich jetzt mitten auf dieser Flucht, betet der David jetzt also zu Gott. Er wendet sich an ihn. Das ist seine primäre Adresse, wo er hingeht. Nicht seine Armee, die er hatte, nicht seine Ratgeber, nicht seine Freunde, nicht seine Familie. Zuerst wendet er sich an Gott und klagt ihm hier die Entmutigungen, die ihm hier entgegenschlagen. Das sagt er zu Gott, dass so viele Dinge da sind, die ihn entmutigen wollen. Ja, denn Feinde hatte der David viele gehabt. Ob das jetzt so im 1:1 mit dem großen Goliath war oder ob's Auge in Auge mit gigantischen Armeen war, das hatte der David schon viel gehabt. Was hier jetzt Entscheidendes dazukommt, ist nicht die Masse an Feinden, sondern diese geistliche Entmutigung. Weil was sagen die Feinde? Es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Gott würde ihm nicht helfen. Ja, also derjenige, der ihm bisher sein ganzes Leben lang geholfen hatte, ob es jetzt in den Gefahren als Hirte war vor den wilden Tieren, ob es mit Goliath war, ob es in den Verfolgungen vor Saul war, in den Kriegen mit feindlichen Völkern, bisher hatte Gott ihm immer geholfen. Aber jetzt wird er es weiterhin tun. Weil jetzt war was passiert. Ja, nicht, dass David bisher sündlos gewesen war, aber jetzt hat er wirklich öffentlich was so richtig verbockt. Mutwillig hat er mit der Bathseba Ehebruch begangen und deswegen sogar noch ihren Mann töten lassen. Und Gott hat ihm prophezeit, dass jetzt immer mehr Probleme in seine Familie kommen und die werden auch nicht mehr aufhören. Das war jetzt die Situation. Ja, der David, der hatte daraufhin ernsthaft Buße getan. Der hatte das bereut, der hatte vor Gott geweint und um Vergebung gebeten. Und hatte sogar darüber einen Psalm geschrieben, sodass jeder öffentlich wusste, was er an Sünde begangen hat. Das wusste sein ganzes Königreich nachher durch diesen Psalm, den er geschrieben hat. Ja, Psalm 51. Und Gott hatte ihm doch auch vergeben. Gott hat ihm vergeben. Der David, der war ja aus Glauben gerecht vor Gott. Können wir auch nachlesen in Römer 4. Dort wird in Versen 5 bis 7 Psalm 32 zitiert, den der David vielleicht auch in dieser Zeit gebetet hatte nach dieser Sünde. Ja, ich lese uns mal kurz die ersten 5 Verse davon vor, Psalm 32. Glücklich der, dem die Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Gott hatte ihm vergeben, diese Schuld. Er hatte vergeben. Aber war es jetzt immer noch so? Gilt es noch? Vielleicht hat sich ja was geändert. Vielleicht hat sich's Gott ja anders überlegt. Vielleicht stimmt es ja, dass jetzt wirklich keine Hilfe mehr für Gott, bei Gott für mich da ist. Vielleicht straft mich Gott doch noch wegen diesen Sünden. Was, wenn die Vergebung, die ich mal zugesprochen bekommen habe, nicht mehr gilt? Was dann? Weil genau das wurde ihm ja vorgeworfen. Ja, zum Beispiel gab es da den Schimi, als er aus Jerusalem floh. Der Schimi war einer, der ihn dann beschimpft hat, sogar mit Steinen beworfen hat, als er dort mit seinem ganzen Gefolge dann abgehauen ist. Und er hat zu ihm gerufen, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein Blutmensch bist du. Ja, und hat ihm damit die Schuld am Tod von König Saul gegeben und sicherlich auch auf Bathseba und ihren Mann Uriah angespielt. Ja, können wir nachlesen in 2. Samuel 16. Was, wenn solche Leute Recht haben? Ja, was ist dann? Wenn jetzt dieser Schimi oder auch andere, wenn die Recht haben, dass Gott mir wirklich wieder die Sünde vor Augen hält und die wieder hervorgekramt hat. Kennst du solche Gedanken? Solche Anfechtungen, die da sind? Am schlimmsten sind sie, wenn du große Probleme hast und dir dann noch zusätzlich solche Gedanken kommen, dass diese Probleme jetzt vielleicht auch die Folge von der Sünde sind. Das kann einen dann zur Verzweiflung bringen, wenn dann wirklich Gott noch als mein Feind mir zusätzlich gegenüberstehen würde. Jesus Christus erkannte diese Anfechtungen, denn auch er wurde von seinem Freund verraten und wie der Schimi den David da beschimpft und bespuckt hatte, so haben auch die Soldaten unseren Herrn Jesus beschimpft und bespuckt. Und das Schlimmste mussten dann folgende Worte gewesen sein aus Matthäus 27, die Verse 42 und 43. Matthäus 27, 42 und 43. Als er dort am Kreuz hing, heißt es in Abvers 41, ebenso spotteten auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Also mich hätte es da wirklich in den Fingern gejuckt, einfach mal kurz vorm Kreuz runterzusteigen, den alle eine zu verpassen und dann wieder auch vielleicht ins Kreuz zu gehen. Aber nein, er hat den Spott ausgehalten. Selbst diese Stiche. Wenn Gott dich liebt, dann muss er dich doch retten. Und er wurde nicht gerettet. Ja, er, der schon immer die hundertprozentige Liebe Gottes hatte, wird das auf einmal in seiner schlimmsten Situation in Frage gestellt. Das müssen wirklich heftige Stiche gewesen sein. In so einer Situation, da haut es dann besonders rein. Wenn du hier hängst, um für die Sünden von anderen zu bezahlen, Und von deinem Vater dafür bestraft zu werden und dir dann noch anhören musst, ja, wenn dieser Gott dich liebt, dann wird er dich schon befreien. Und wenn nicht, dann liebt er dich ja scheinbar nicht. Und was passiert? Gott verlässt ihn wirklich. Und Gott hilft ihm scheinbar wirklich nicht. So dass Christus sogar ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebte Gott ihn wirklich noch? Ja, ja, hat er. Und auch uns, wenn wir seine Kinder sind. Auch uns liebt er. Selbst wenn wir manchmal daran zweifeln. Und er hat auch den David geliebt. Und er hat ihm wirklich vergeben. Selbst nach diesem Ehebruch und Mord. Gott liebte ihn immer noch. Gott hat ihm wirklich vergeben, sodass er deswegen keine ewigen Folgen mehr befürchten musste. Die Sünde war vergeben. Da ist keine Strafe mehr drauf. Aber was blieb? Die Folgen in dieser Welt sind trotzdem geblieben. Die hat Gott nicht weggenommen. Die ewigen Folgen, die hat Gott in Christus bezahlt. Aber er hat nicht gesagt, dass er die Folgen in dieser Welt alle wegnehmen wird, sondern die sind geblieben. Und da hatte Gott gesagt, wegen der Sünde wirst du in deiner Familie Probleme kriegen. Das bleibt manchmal. Aber was macht David? Genau das Richtige, was wir tun sollten. Er ließ solche Gedanken der Anfechtung keinen Raum, sondern hat sich an Gott gewandt. Als er beschimpft wurde, dass Gott ja keine Rettung mehr für ihn hätte, hat er sich an Gott gewandt. Und das ist auch für uns wichtig. Das solltest auch du tun, wenn du in der Verzweiflung bist oder solche Gedanken hast. Und das sehen wir dann in dem zweiten Abschnitt, Vers 4 bis 8, das feste Gottvertrauen, da sehen wir nämlich, wie er von Gott getragen ist. Denn er betet, du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Vers 4 und 5 sagt eigentlich das Gleiche aus wie Vers 6 bis 8. Nur Vers 6 bis 8 zeigt es für die konkrete Situation in Davids aktuellem Leben. Vers 4 und 5 sagt es allgemeiner. David hat nämlich genau das Richtige getan in dieser entmutigenden Situation, auch wenn man da manchmal gern das Handtuch werfen würde. Er hat sich an Gottes frühere Hilfe erinnert und ruft jetzt auch ermutigt um Hilfe und sagt in Vers 4, dass Gott sein Schild ist, seine Ehre, derjenige, der sein Haupt emporhebt. Ein Schild dient ja der Verteidigung und ist in den Psalmen und auch sonst der ganzen Schrift öfters ein Bild für Gottes Schutz, den körperlichen Schutz, aber auch den geistlichen Schutz, das Heil. Ist das Schild oft ein Bild da drauf? Und es ruft sich der David jetzt wieder in Gedanken, dass Gott doch wie so ein Schild um ihn rum ist und deswegen die Bedränger doch eigentlich egal sein könnten. Weil Gott ist ja jetzt nicht irgendwie so ein mickriges, kleines, lumpiges Plastikschild und Plastikschwert, sondern er sagt, er ist eine sichere Burg. Ja, was Großes, Festes, ein fester Fels. Und deswegen kann Gott auch mein Haupt emporheben. Ja, dass ich mich nicht irgendwo hier ducken muss vor den Feinden, sondern dass ich wirklich aufrecht auch stehen kann, weil Gott mein Haupt emporhebt. Ja, Gott ist meine Ehre, sagt er. Ja, Gott ist derjenige, der mich gewichtig macht, der mich schwer macht, wie man dieses hebräische Wort Ehre auch übersetzen könnte. Das ist Gott, da setzt er seine Hoffnung drauf. Und das ist wichtig, in den Problemen sich das vor Augen zu halten, wer Gott ist, Gott zu kennen. Dafür muss man wissen, wie er ist, muss man seine Eigenschaften kennen, muss im Glauben daran festhalten. Aber dass wir das als Schild haben. Und was ist unser Schild? Was sagt Epheser 6, Vers 16? Ergreift den Schild des Glaubens. Der Glaube ist uns dieses Schild, dass wir im Glauben festhalten, ein festes Gottvertrauen haben, ein festes Vertrauen auf das Erlösungswerk Jesu, das dich vor allen Angriffen schützt. Und wo können wir uns vergewissern, dass das so ist? Schaut mal im Psalm 119, Vers 114, gibt uns eine Antwort, wo wir uns über dieses Schild vergewissern können. Psalm 119, Vers 114 heißt es: Mein Schutz und mein Schild bist du, auf dein Wort hoffe ich. In Gottes Wort können wir uns dessen vergewissern, dass das uns hier wirklich wie dieses Schild beschrieben wird, wo man drauf hoffen kann, weil uns darin Christus als das eigentliche Schild vorgestellt wird. Und dann muss ich nicht mehr meine Ehre in dieser Welt suchen, wenn ich dieses Vertrauen auf Gott habe und weiß, dass er meine Ehre ist, dann muss ich es nicht mehr hier suchen, sondern such meine Ehre dann darin, Gott zu gefallen, und kann dann trotzdem mein Haupt emporheben, weil ich weiß, dass meine Erlösung naht. Und so hat es auch der David erlebt. Das beschreibt er dann in Vers 6 und 7, wo er dann konkret beschreibt, wie sich jetzt Gottes Schild bei ihm gezeigt hat. Ja, es scheint nämlich so, schreibt er hier, dass er sich niederlegt und schläft und trotzdem nichts passiert. Es scheint so, dass er sich schlafen gelegt hat oder vielleicht sogar vor Müdigkeit eingeschlummert ist dort auf der Flucht. Wahrscheinlich nachdem sie es alle dann über den Jordan geschafft hatten und so eine erste Hürde weg war, dass sie so einen ersten Vorsprung dann vor dem ganzen Heer Absaloms hatten. Oder vielleicht auch später, kurz bevor es zum Kampf kam, wie auch immer. Scheint so, dass er sich niedergelegt hat oder auch eingeschlafen ist. Was ja eigentlich total gefährlich ist, gell? Wenn so der Feind anrückt, man belagert wird, wie sogar hier beschrieben wird, da schläft man normal nicht. Und es war auch nicht so, dass da jetzt 5 oder 10 Leute kamen, sondern es war ein großes, großes Heer, das der Absalom gesammelt hatte. Bei diesem Kampf sind nachher 20.000 von dem Heer Absaloms gefallen. Ja, und es sind nicht alle getötet worden. Das heißt, es waren wirklich zigtausende, die hier angerückt sind. Aber der David konnte schlafen. Der hatte sich so in Gott gestärkt und so Gott vertraut, dass Gott es jetzt richtig für sein Volk führen wird. Und deswegen sagt er fürchtet nicht Zehntausende, die hier anrücken, sondern was sagt er in Psalm 4, Vers 9? In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen, denn du, Herr, lässt mich, obschon allein, in Sicherheit wohnen. Ja, gegen dieses ganze Heer, da hat er sich wie allein gefühlt. Aber hat Gott vertraut und konnte sich hinlegen und schlafen, weil Gott sich um ihn gekümmert hat. Kennt ihr da nochmal einen, der es so gemacht hat? Matthäus 8. Jesus im größten Sturm. Die Jünger sind schon ausgeflippt, dass sie gleich untergehen. Und er schläft. Ja, nicht, dass er es nicht mitgekriegt hat, er ist immer noch Gott. Aber er schläft. Er konnte ruhig sein im größten Sturm. Es ist ein Segen, wenn man da wirklich ruhig schlafen kann, weil es ein großes Gottvertrauen zeigt. In Vers 5 sehen wir, Dass so ein Gottvertrauen aber nicht irgendein untätiges, ja, Gott wird es schon irgendwie richten, ist und ich mache halt mein Ding. Nee, sondern es ist, dieses Gottvertrauen zeigt sich dann in einem tätigen Gebet. Ja, er sagt hier, mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn. Ja, also das meint wohl wirklich jetzt kein so ein innerlich leises, stilles Gebet für sich, sondern er sagt wirklich, dass er mit der Stimme das gemacht hat. Also wirklich laut gebetet hat, vielleicht in seiner Verzweiflung sogar zu Gott geschrien hat. Müssen wir sicherlich nicht immer machen. Ich hoffe auch nicht, dass wir immer so verzweifelt sind, dass wir wirklich schreien müssen. Aber trotzdem, manchmal kann ein lautes Gebet uns helfen, dass wir im Gebet, wenn wir nicht so abgelenkt sind, oder auch, dass wir diese geistlichen Entmutigungen auch gar nicht zulassen, sondern dass wir selber hören, was wir auch zu Gott sagen und dieses lügnerische Geflüster von Satan erst gar nicht hören. Wie sah dann das Gebet konkret aus? Vers 8 sagt er, steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Er sagt, steh auf, Herr. Das erinnert an 4. Mose 10, Vers 35, dass der Mose ja das immer gebetet, als das Volk Israel damals in der Wüste gewandert ist, haben sie immer wieder Halt gemacht und wenn sie dann aber weitergezogen sind, beziehungsweise die Wolke sich erhoben hat, dann hat der Mose gebetet, steh auf Gott und hilf uns vor unseren Feinden. Und der David knüpft daran an und bittet Gott, ihm jetzt genau so auch zu helfen. Ja, wir wissen, wir müssen jetzt nicht sagen, Gott, steh auf, es wird Zeit, dass du mal aufwachst. Ja, weil Gott schläft nicht. Das müssen wir nicht, da müssen wir ihn nicht deswegen quasi aufwecken, weil er sich ausgeruht hätte. Aber manchmal haben wir doch den Eindruck, oder? Nee, wir dürfen aber Gott bitten, dass er aufsteht, was meint, dass er uns jetzt hilft. Ja, dass er jetzt das Ganze auch tut. Wir dürfen ihn darum bitten. Er ist der Herr und er bestimmt immer noch über das Wann. Aber trotzdem, wir dürfen ihn da bitten und vertrauensvoll zu ihm kommen. Warum war der David so zuversichtlich und konnte ruhig schlafen? Weil er hat sich selbst und auch Gott immer wieder daran erinnert, wie oft Gott ihm ja schon geholfen hatte. Ja, Gott hat ihm schon so oft von den Feinden geholfen, hatte schon so oft die Feinde, wie sie heißt, auf die Backe geschlagen, sodass es denen sogar die Zähne rausgehauen hat, also die wirklich K.O. waren. Das hat Gott schon so oft gemacht. Und deswegen weiß er, Gott hilft ihm auch wieder. Auch für uns ist es gut, dass wir uns an Gottes Hilfe in der Vergangenheit immer wieder jetzt in der Gegenwart erinnern, sodass wir dann für die Zukunft vertrauensvoll weiter auf ihn blicken. Vielleicht muss sich der eine oder andere aufschreiben oder andere Leute bitten, du, wenn es mal wieder so bei mir ist, dann erinnere mich bitte, wie Gott mir hier geholfen hat und hier und hier und hier, weil ich weiß, wenn ich hier bin, dann verzweifle ich schon wieder. Hilf du mir bitte. Ja, auch sowas kann man machen. Irgendwie auf jeden Fall an Gottes bisherige Hilfe erinnert werden. So hat es auch der David hier gemacht. Gott, du hast doch meine Feinde schon so oft besiegt. Du wirst auch jetzt wieder machen. Und deswegen konnte er ruhig schlafen, weil es dann wirklich wieder voller Glaubensmut gebetet hatte, dass Gott auch die Mäuler stopft, die ihn entmutigen wollen. Ja, die wirklich ja gesagt haben, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Und die Mäuler sollte Gott jetzt stopfen. Der letzte, dritte Punkt, Vers 9, die Rettung, Gottes Segen. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen komme auf dein Volk, betet er zum Schluss. Und widerspricht hier explizit dieser geistlichen Entmutigung aus Vers 2 und Vers 3. Ja, die gesagt haben, es gibt für dich keine Rettung bei Gott. Und er sagt hier jetzt aber explizit, doch, bei Gott ist Rettung und auch für mich ist diese Rettung hier. Gottes Segen ist doch da. Er weiß sich jetzt wieder von Gottes Gerechtigkeit getragen und ist sich sicher, dass die Gerechtigkeit Gottes jetzt nicht gegen ihn steht wegen seinen Sünden, weil die sind ja vergeben. Und warum sind die vergeben? Wegen dem einen, den David schon kannte und den er hier auch schon namentlich erwähnt, wegen Jeschua, wegen Jesus. Ja, im Hebräischen heißt dieser Ausspruch hier, bei dem Herrn ist die Rettung, heißt es im Hebräischen, La Yahweh Yeheshuata. Da steckt dieser Name Jeschua drin, weil genau das bedeutet Jeschua, das bedeutet Jesus. Bei dem Herrn ist die Rettung. Und die Rettung ist wirklich bei Gott, und zwar bei dem Gott, der zu uns kam, in Jesus. Er ist die Rettung in Person. Und jetzt kann der David sogar diesen Segen, den er selbst erlebt hat, den kann er jetzt sogar für das Volk beten, das sich größtenteils auf die Seite von dem Absalom geschlagen hatte, dass dieser Segen auf das Volk kommen sollte. Aber wir wissen, erfüllen wird sich das wirklich nur bei denen, die ein Kind Gottes sind, die in Christus sind, weil nur in Christus ist Gottes Segen. So heißt es in Epheser 1, Vers 3, wir sind in ihm gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Und da kommt dann wirklich auch der Segen Gottes auf sein Volk, in ihm, in unserem Herrn Jesus. Bringen wir es auf den Punkt. Der David ist geflohen vor der Gefahr, die ihm entgegenstand. Ist er aus Jerusalem herausgeflohen, über den Bach Kidron, über den Ölberg. Ja, jetzt nicht, weil er feige war, ist er geflohen, sondern er wollte die Stadt Jerusalem nicht in den Krieg verwickeln. Er hat somit die Gefahr von der Stadt abgewandt, weil sonst hätte Absalom die Stadt angegriffen. Circa 1000 Jahre später wandte sich auch Jesus Christus, wandte auch Jesus eine Gefahr von seinem Volk ab. Aber nicht, indem er aus Jerusalem raus über den Kidron, über den Ölberg ging, sondern wie hat er sein Volk vor der großen Gefahr bewahrt? Nicht, indem er geflohen ist, sondern indem er sich ganz bewusst in die größte Gefahr reinbegeben hat, die es gibt, nämlich in Gottes Zorn. Er ist nicht davor geflohen, um die Gefahr abzuwenden, sondern er ist bewusst reingegangen, ist vom Ölberg zurückgekehrt, über den Kidron, rein nach Jerusalem, um dann gefangen genommen zu werden und außerhalb der Stadt für unsere Sünden am Kreuz zu bezahlen, und damit endgültig unseren größten Feind zu besiegen. Und es tat er für uns, dass wir ein großes Vertrauen haben können, Ruhe und Frieden, und dass wir wirklich auch ruhig schlafen können. Das ist vielleicht so eine ganz praktische Seite. Warum? Weil wir uns im Frieden Gottes geborgen wissen. Um dann aber trotzdem in unseren größten Problemen mit einem gesunden Gottvertrauen gut schlafen zu können, brauchen wir auch die himmlische Sicht auf unseren Herrn Jesus. Ja, und diese himmlische Sicht haben wir im vorigen Psalm gesehen, nämlich im Psalm 2, haben wir gesehen, was er jetzt ist. Nicht mehr in dieser Schwachheit am Kreuz, sondern als der Herr der Herren, als der größte Herrscher überhaupt. Herrscht er jetzt und passt auf uns auf, dann können wir wirklich ruhig schlafen. Da darfst du dich drauf verlassen. Wenn du das noch nicht tust, wenn du nicht dieses Vertrauen auf ihn hast, wenn du ihn noch gar nicht wirklich kennst und noch zu diesen Gottlosen gehörst, kehr um zu ihm, dass es dir dann nicht geht, wie bei den Gottlosen in Vers 8 oder auch wie wir es in Psalm 1 gelesen haben, der letzte Part, wo es heißt, der gottlosen Weg vergeht. Warum? Weil auch über Psalm 3 stehen die ersten Worte aus Psalm 1, wo es heißt, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Amen.